So, wir haben in den ganzen letzten Wochen uns immer beschäftigt mit den Seligpreisungen aus der Bergpredigt, wem Jesus alles beglückwünscht, sozusagen, so kann man das ja auch übersetzen, selig seid ihr oder wohl dem. Letztes Mal, klar, da war Open Doors da, aber es war im Grunde auch, ging in dieser Linie weiter, weil die eine Seligpreisung, die wir nicht behandelt haben, ist eben das, und das war auch so geplant, dass das reinpasst. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Das ist das, was ich heute nicht dran habe, aber das war jetzt letztes Mal sozusagen, als Open Doors da war, hat mich gefreut, dass auch so gut besucht war, dass da gebetet wurde, und wir halten das auch weiter auf dem Schirm. Diese Leute, die sich verstecken müssen, die sich nicht so offen versammeln können, wie wir das machen können, und das gut für sie einzustehen. Immer wieder. Und gut, dass wir es letztes Mal intensiv gehört haben. Zwei Seligpreisungen bleiben noch. Wer es aufmerksam verfolgt hat, der weiß das. Das eine ist, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und das andere, Vers 9, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Ich will mich auf diese zweite noch einmal konzentrieren heute. Und ich habe es vorgelesen nach Luther 84, und wenn jemand das vielleicht liest in einer anderen Bibelübersetzung, dann kann er vielleicht feststellen, dass manche Bibelübersetzungen das aktiver übersetzen. Nicht wie Luther, die Friedfertigen, sondern die Friedensstifter. Das ist aktiver und ist auch näher an dem Urtext, also an dem, was Jesus wirklich gesagt hat. Es sind nicht nur die, die sich nach Frieden sehnen und vielleicht auch schauen, dass in ihrem Umfeld praktisch nichts passiert, was Scherben verursacht, was Menschen verletzt, sondern die eben auch da präsent sind und da sich engagieren, wo eben schon Verletzungen stattgefunden haben, wo Menschen auseinandergegangen sind oder im Begriff sind, das zu tun, und wo Risse entstanden sind, die vielleicht nicht ohne weiteres wieder zusammenwachsen. Es ist also etwas sehr Aktives. Ich will das mal so ein bisschen einleiten mit einem Witz, den Günther Röhm gerne erzählt in Besprechungen. Da sind so zwei, die irgendwo auch aneinander geraten sind und die in Konflikt stehen. Und dann wird einer gerufen, der nun diese beiden wieder zusammenbringen soll. Ein Friedensstifter also sein soll. Und dann lässt er den ersten den Fall vortragen und wie er das sieht. Und dann sagt er, ja, du hast wirklich recht mit dem, was du sagst. Dann lässt er den zweiten Konfliktpartner seinen Fall vortragen und dann sagt er, ja, du hast auch recht. Dann gucken beide ihn an und einer sagt dann, aber das kann doch nicht sein, es können doch nicht beide recht haben. Dann sagt er, ja, da hast du auch recht. So stiftet man wahrscheinlich keinen Frieden. Und ich habe gelernt, ich würde sogar sagen, von meiner Familie, in die ich reingeheiratet habe, gelernt, wie man Frieden stiftet. Ich finde, da gibt es einige, die das gut machen. Mein Schwiegervater ist einer davon. Dass man schon zeigt, dem einen, ich verstehe dich, aber manchmal auch mit einer gewissen Massivität dem anderen auch die Sicht des anderen vor Augen hält. Dass da auch was Wahres dran ist und dass man vielleicht etwas nicht auf dem Schirm hat, vielleicht von der eigenen Seite auch etwas überzieht, also sich manchmal so dazwischen zu begeben, Frieden zu stiften. Nicht einfach zu sagen, du hast recht, du hast auch recht, ja, haben beide recht, sondern manchmal zu sagen, aber du hast etwas nicht auf dem Schirm und das solltest du auch auf dem Schirm haben und so. Also es ist etwas sehr Aktives, was darauf hinausläuft auf etwas, was eigentlich auch noch einmal tiefer ist und intensiver ist, als wir das in unserem deutschen Sprachgefühl haben. Das war das Erste, was ich gesagt habe, dass etwas Aktiveres ist. Es heißt nicht nur die Friedfertigen, sondern die Friedensstifter. Wir kommen aber auch noch intensiver dazu, als ich das jetzt bisher gemacht habe. Aber auch dieses Frieden ist etwas Tieferes. Auch wenn das Neue Testament im Griechisch abgefasst ist, so ist es immer klar, dass die, die das ausgesprochen haben oder die das geschrieben haben im Falle von Paulus und den anderen Autoren des Neuen Testamentes, dass in ihrem Hinterkopf immer das jüdische Shalom war. Und das bedeutet, dass es nicht darum, nicht nur darum ging, dass Dinge sich einfach wieder beruhigen, dass Emotionen sich wieder glätten, wie so ein See, der vom Sturm aufgepeitscht ist und man ist froh, wenn der Sturm dann wieder sich legt und die Wellen sich glätten und der See wieder wie so ein blanker Spiegel ist. Nicht nur das, sondern dass so ein Miteinander gestiftet wird, was im Konflikt zwischen Menschen eben auch echte Versöhnung bedeutet. Das schwingt bei diesem Shalom mit, dass nicht etwas nur beschwichtigt wird, sondern wirklich geklärt wird. Auch da noch einmal was, wo man so etwas drüber schmunzeln kann. Zu der Zeit, als der Tino Murcha, den manche kennen, als er noch Gemeindeleiter war in Meßstetten und dann auch im Bezirksleitungskreis und ich einfach mal mit ihm so gesprochen habe, über Konflikte und wie er damit umgeht. Also da ist auch so eine Freundschaft zwischen uns gewachsen und wir haben uns da manchmal auch über Dinge, die uns einfach so beschäftigen, intensiv ausgetauscht. Und dann sagte er so, er ist ja Italiener, ich habe manchmal so den Eindruck, sagte er, wir machen das in den christlichen Kreisen oft so wie mit den Brücken Italiens. Ja, wie wird denn das gemacht mit den Brücken Italiens? Ja, da hat er so gelächelt und hat er gesagt, ja, bei den Brücken in Italien, da hat man bei manchen ganz wichtigen Brücken, also Brückenbau hat ja auch was zu tun mit Friedenstiften, von daher ist das Bild auch gut. Da hat er gesagt, bei manchen Brücken, da haben die Architekten festgestellt, da stimmt etwas mit der Statik nicht. Also ich bin da nicht so tief drin, aber scheinbar kann man das feststellen, messen, irgendwas stimmt nicht. Und man hat Bohrungen gemacht, hat den Beton genau sich angeschaut, war alles in bester Ordnung. Man hat auch die Stärke nochmal, man hat alles durchgerechnet und so, das stimmte auch alles. Bis man festgestellt hat, dass die Camorra oder die Mafia Leichen einbetoniert hat in manche Brücken. Also einfach Schwamm drüber, sozusagen. Da sind Leichen gewesen, da ist Schlimmes passiert, man hat das einfach einbetoniert. Und das ist gut und gehört zu diesem Friedenstiften dazu, wenn manchmal, und das kann auch so etwas Befreiendes sein, auch wenn man sich so überwinden muss und wenn das zunächst unangenehm ist, wenn Dinge auch offen angesprochen werden, offen geklärt werden. Und deswegen schreibt Chuck Swindoll, der lange Zeit Direktor war von einem großen Bibelseminar in den USA, zu dieser Seligpreisung, zu dieser göttlichen Beglückwünschung, er schreibt. Was es nicht bedeutet. Es bedeutet nicht, selig sind, die jeden Streit und jede Auseinandersetzung vermeiden. Es heißt auch nicht, selig sind, die sich bequem und entspannt zurücklehnen. Auch nicht, selig sind, die eine Frieden um jeden Preis Philosophie verteidigen. Es bedeutet nicht, selig sind die Passiven, die ihre Überzeugung aufgeben, wenn sie unter solchen sind, die anderer Meinung sind. Also das bedeutet es nicht. Schon im Alten Testament gab es dieses Missverständnis, das Charles Swindoll hier anspricht. Und es ist ein sehr ernstes Wort, das bei Jeremia mal zu finden ist, und das lese ich euch gerne vor. Wer die Bibel dabei hat, kann es auch gerne aufschlagen. Es lohnt sich an der Stelle. Jeremia 6 und Vers 14. Jeremia 6 und Vers 14. Da heißt es von den damaligen Priestern, die Zeitgenossen von eben diesen Propheten waren, sie heilen den Schaden meines Volkes nur obenhin, also oberflächlich, und sagen Friede, Friede und ist doch nicht Friede. Ich denke, das ist so eine Gefahr, der wir heute ausgesetzt sind, weil wir sind sehr friedliebend, sehr friedlich, wir wollen auch nicht so dieses, dass noch mehr Unruhe in unser Leben kommt. Das Leben ist unruhig genug durch die vielen Veränderungen, durch die rasante Geschwindigkeit, mit der das Leben abläuft. Aber es ist doch manchmal gut, wenn Probleme offen angesprochen werden und der Schaden nicht nur oberflächlich geheilt wird. Ich habe einmal, das sieht man immer noch an meinem Ellbogen, da habe ich immer so ganz kleine Pickelchen gehabt, die sich manchmal entzündet haben. Und dann, das damals gab es noch richtige Winter, schon über 10 Jahre her, da habe ich einen ganzen Hof, einen ganzen Parkplatz so von der Gemeinde, habe ich eisfrei gemacht, habe da jemandem geholfen dabei. Und dabei hat sich diese kleine Stelle entzündet und ist eigentlich eine Blutvergiftung, fast Blutvergiftung geworden. Und dann weiß ich noch, dass ich da den ganzen Tag über hatte ich dann Fieber. Man hat das dann abends gemessen, mir ging es nicht gut. Und dann ist man abends mit mir zum Arzt gefahren. Und die hat sich das angeguckt und hat so eine schwarze Paste drauf gemacht, so eine Teersalbe, und hat mich wieder nach Hause geschickt. Und ich bin da woanders gewesen, also bin nicht zu Hause gewesen, nicht bei meiner Familie gewesen, und ich habe das meiner Frau erzählt. Und obwohl die oft so sagt, ach komm, brauchst nicht zum Arzt gehen, hat sie an der Stelle gesagt. Und ich habe gesagt dann, mir geht's wieder gut, das Fieber ist wieder runter und so. Ich habe auch so eine Spritze gekriegt und so. Es ging mir richtig wieder gut, sehr schnell wieder gut. Sie hat gesagt, das gefällt mir überhaupt nicht, was du mir da erzählst. Ruf auf jeden Fall morgen wieder an. Und ich habe wirklich nicht gewusst, was sie da will. Also so, das ist behandelt worden und so, es war doch alles in Ordnung. Und am nächsten Morgen ging es mir ein bisschen schlechter wieder so, aber wirklich nur ein bisschen, längst nicht so wie am Tag vor. Man hat gemessen und es war Fieber da. Und ich habe dann nochmal jemand angerufen, die sich auch auskennt so, und die hat gesagt, geh sofort ins Krankenhaus. Und dann bin ich ins Krankenhaus gegangen. Und da standen dann so einige Assistenzärzte um mich rum. Und dann ist der Chefarzt vorbeigelaufen, nur vorbeigelaufen, hat sich den angeschwollenen, also der war bis vorne geschwollen, bis zum Handgelenk mittlerweile, hat sich das angeguckt und hat sofort gesagt, das muss man auf jeden Fall sofort operieren. Und ich bin sofort betäubt worden und so. Und es ist 17 Zentimeter aufgeschnitten worden dann der Arm und ist auch 2 Monate so geblieben. Man hat das also nicht zunehmen können. Und ich bin natürlich dankbar, weil ich wusste, das hat man mir im Nachhinein erzählt. Erstmal, wenn es eine Blutvergiftung gegeben hätte, hätte ich dran sterben können. Und es war sehr wahrscheinlich, wenn es noch einige Stunden Verzögerung gegeben hätte, hätte ich meinen Arm verloren. Gut gemeint, nicht tief zu schneiden, ist auch sehr schmerzhaft gewesen. Auch diese Wunde, die offen bleiben musste, immer wieder zu säubern. Jeden Tag, da habe ich mich nicht drauf gefreut. Es war immer so, obwohl ich nicht schmerzempfindlich bin, so. Das musste das immer wieder gereinigt, gespült werden mit Alkohol und so. Es hat sehr wehgetan. Aber es war gut. Ich habe meinen Arm noch und kann wieder damit arbeiten. Und wir können manchmal dankbar sein, wenn Menschen so etwas in unserem Leben ansprechen, was nicht gut ist, dass wir wieder Frieden bekommen für uns selber, manchmal auch mit Gott, manchmal auch mit anderen Menschen. Wenn sie uns reinsprechen in einer Art und Weise, die letztlich wie so ein Arzt heilend ist und echten Shalom zurücklässt. Nochmal ein Beispiel. Da war ein junger Mann, der schon ein wichtiges Amt in der Gemeinde bekleidete. Da war Hingabe da war Engagement da und so. Und plötzlich kam er, das beobachteten andere, in eine Beziehung zu einer anderen Frau rein, die sehr, sehr auffällig war. Und viele schwiegen da, aber jemand sprach das ganz offen an und konfrontierte diesen jungen Mann. Und dabei kam auch raus, dass etwas dahinter war. So. Da waren Tränen dann auch da und so. Und auch eine deutliche Richtung von Buße und von Umkehr. Und das sah man und schaute sich das an. Und dann aus Liebe zu diesem jungen Mann und aus tiefem Vertrauen, weil er auch so ein hingegebener Christ war, sagte man sich dann, das ist gut und so, der hat jetzt da manche Maßnahmen ergriffen. Und aus Liebe und aus Vertrauen sprach man das nie wieder an. Mit der Folge, dass das wieder auflebte und dass er, dass seine Ehe fast scheiterte daran. Es ist gut gemeint, sicher sogar aus Nächstenliebe so gemeint. Man wollte ihm Vertrauen entgegenbringen und doch wäre etwas anderes dran gewesen. Versteht ihr, wie ich das meine? Als ich mich verabschiedet habe aus meinem Praktikumsbezirk, das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und ich habe damals einen Vers gehabt, der mir sehr wichtig geworden ist, aus Sprüche 12 und Vers 1. Ich muss kurz aufschlagen. Und da habe ich mich damals, mit diesem Vers habe ich mich damals verabschiedet, weil ich wirklich manchen Menschen dankbar war, die mir sowohl Wertschätzung entgegengebracht haben, aber mir manche Dinge auch gesagt haben, die sie nicht gut fanden bei mir. Und es hat mir sehr geholfen. Und deswegen dieser Vers, sorry. Das war etwas, was mir jetzt spontan kam, deswegen muss ich blättern. Da heißt es, wer Zurechtweisung liebt, der wird klug, aber wer Zurechtweisung hasst, der bleibt dumm. Im Stil der Sprüche. Aber wer Zurechtweisung liebt, und das kann manchmal etwas zu tun haben mit Frieden in unserem Herzen, damit, dass Dinge nicht einfach oberflächlich abgehandelt werden, sondern dass jemand mit einem ganz großen Engagement, mit einer ganz großen Leidenschaft, vielleicht gerade für einen jungen Menschen, ihm etwas sagt und mit ihm etwas konfrontiert, was nicht gut läuft. Auch wenn viele Dinge vielleicht gut sind und es ganz leicht fallen würde, darüber hinwegzusehen. Aber man merkt, das ist nicht gut. Das wird ihm später schaden, wenn das bleibt. Das kann sich später entzünden und kann sein geistiges Leben und überhaupt seine Beziehung zu Gott einmal stark gefährden. Deswegen bin ich immer dankbar. Manchmal muss ich schlucken, aber ich denke, dass ich doch etwas dazugelernt habe, so wenn Menschen mir auch ganz offen mal sagen, das und das, das ist, glaube ich, nicht gut in deinem Leben. Denk doch mal drüber nach. Ist mir aufgefallen, ist wirklich was dran, man kommt offen ins Gespräch. Ja, es ist, man muss so ein bisschen schlucken, aber es ist gut. Manchmal bedeutet dieses Friedenstiften auch, dass man jemanden auch wieder zurückgewinnt. Also, dass man jemanden gewinnt, den man aus irgendeinem Grund eine gewisse harte Behandlung erfahren lassen muss oder ihn einfach so behandeln muss oder ihm etwas sagen musste oder eine Entscheidung treffen musste. Entscheidungen sind es oft, wenn man irgendwo Entscheidungen trifft, ob das im Beruf oder in der Familie ist, manchmal auch die eigene Ehefrau oder so oder die Kinder, kann auch sein. Und man muss jemanden wieder zurückgewinnen. Weil irgendwie das natürlich schwer war für den und dass kein Riss entsteht. Ich habe das jetzt, habe das auch eine Situation vor Augen, die ich erlebt habe, wo Leute eine ganz, ganz gute Leitung ausgeübt haben in einem Bereich, das gut aufgebaut haben, die wirklich ganz stark in der Jüngerschaft leben. Er ist wirklich ein ganz großes Vorbild auch so in seiner Leiterschaft, auch im Beruf. Und trotzdem trat eine Situation ein, sie haben ihre Leiterschaft abgegeben an eine neue Leitung, die gewisse andere Entscheidungen getroffen hat, die etwas einfach weiter waren, wo sie nicht mit konnten. Und sie haben dann angeboten, dass sie aus der, also sie waren dann noch Mitarbeiter dann, aber dass sie aus dieser Leitung ausscheiden. Und ich habe gesagt, in dieser Besprechung, ich habe sie gefragt, ihr wisst doch, dass ich euch total schätze. Also dieses Ehepaar, waren beide dabei. Sie haben gesagt, ja. Und ich habe gesagt, aber ich würde an dieser Stelle euer Angebot annehmen, dass ihr zurücktretet aus diesem Team. Und als wir uns das nächste Mal begegnet haben, da habe ich den Eindruck gehabt, dass gar nichts war. Also sie haben sich, das ist ja auch total vorbildlich so, sie sind mir ganz freundlich begegnet und es war alles gut. Wir schätzen uns auch sehr, es ist auch wirklich so. Und trotzdem habe ich dann nochmal, das habe ich von Bill Heibels gelernt, damals bei diesen Kongressen, die ich besucht habe, habe ich ihn doch nochmal eingeladen zum Essen. Und da habe ich gemerkt, da war doch noch was. Das war toll, dass er mir so freundlich, alle Achtung, weil ich das angenommen habe und so. Und das war sehr, sehr schwer für sie. Aber dann ließ ich das ausräumen. Und das ist einfach so was Gutes, das zu tun. Friedensstifter zu sein. Die Dinge offen zu benennen. Und manchmal ist das so ein Befreiungsschlag. Endlich sagt es mal jemand in der Tiefe, wie das wirklich ist. Und man kann es doch irgendwie ansprechen, kann darüber reden. Manchmal ist es ein Prozess. Aber es kommt etwas zustande, was letztendlich auch die Beziehungen und die Umgebung, das Reich Gottes wieder neu zum Blühen bringt. Denn auch das gehört zu diesem Shalom dazu. Es ist nicht einfach so, dass Wellen sich glätten, sondern es ist mehr so, dass die Voraussetzungen ein Stück weit für den Garten Eden wieder geschaffen werden. Dass Dinge wieder aufblühen können, dass Dinge wieder Früchte tragen können, dass man wieder eine gute Ernte aus diesem Garten, aus dieser Umgebung heraustragen kann. Und das ist so gut, Frieden zu stiften. Ich mache euch Mut. Markus hat recht ausführlich jetzt, weil es da Veränderungen geben wird, auch mit dem Abendmahl noch einmal etwas gesagt. Und ich finde es so eine gute Sache, sich vor dem Abendmahl mal zu überlegen, gibt es nicht Menschen, vielleicht ist das lange her, denen ich irgendwie Unrecht getan habe. Manchmal wollte man das gar nicht, erkennt es im Nachhinein und denkt dann, ach, ist irgendwo jetzt doch viel Zeit drüber gegangen, vielleicht doch Gras drüber gewachsen. Aber ich habe immer wieder das als positiv erlebt, ob Leute mir das erzählt haben oder sich bei mir entschuldigt haben oder ich mich bei ihnen, dass doch eine Freude da ist, wenn man noch einmal sagt, du, was ich da gesagt habe oder wie ich mich da verhalten habe, schon lange her, aber das tut mir leid. Ist nochmal eine Möglichkeit, jetzt diesen Tag, am Montag, am Dienstag auch noch, gut, da ist es abends dann schon, vielleicht nochmal einmal zu überlegen, wo gab es das irgendwo, wo doch vielleicht etwas übrig geblieben sein könnte, was irgendwo zwischen uns steht, ohne dass es jetzt aktuell die Beziehung trübt, aber es ist doch irgendwie gut, das noch einmal so zu sagen. Und es löst immer irgendwie so eine Freude aus und diese Freude hat auch etwas zu tun mit diesem Shalom, die Bibel im tiefsten meint. Möge uns Gott Freude daran schenken, solche Friedensstifter zu sein. Am Anfang muss man sich überwinden, aber am Ende kommt Gutes dabei heraus. Deswegen heißt es auch an dieser Stelle, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Ganz kurze Erklärung noch zu dem, weil man denkt, ja wie? Dadurch, dass ich Frieden stifte, werde ich Gottes Kind? Nein, aber ich erweise mich als Gottes Kind. Man kann sehen, das ist jemand, der wirklich zu Jesus gehört. Möge uns Gott zu solchen Männern und Frauen machen, die Frieden stiften, in diesem tiefen Sinn, wie es Jesus tatsächlich gemeint hat. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, es gibt wohl kaum Menschen auf dieser Erde, die sich nicht nach Frieden sehnen und danach sehnen, dass ihre Verletzungen geheilt werden. Aber es gibt viel zu wenige, die auch für diesen Frieden kämpfen, Dinge offen ansprechen, im Nachhinein auch für die Wundversorgung sorgen, wie ein Arzt seine Patienten versorgt und zu wenig Menschen, die auch empfinden, wo sie selber auch Verletzungen ausgelöst haben. Wir beten dafür, dass unsere Liebe, die du uns geschenkt hast in der Gemeinde, sich auch in diese Richtung noch stärker auswirkt als bisher. Die Dinge offen zu benennen, offen anzusprechen und dann als Freunde und als Geschwister auseinanderzugehen. Amen.